willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Heute sprechen wir über das Thema Führungsfeedback. Folgende Fragen werden wir beantworten. Warum ist es für Führungskräfte wichtig, Führungsfeedback zu erhalten? Wie läuft wirksames Führungsfeedback ab? Und was können Auswirkungen von Führungsfeedback sein? Ich bin Carla Albrecht und freue mich heute, mit meinem Kollegen Thomas Genalzig über das Thema zu sprechen. Hallo Thomas.
Hallo Carla.
Als erstes natürlich wie immer die wichtigste Frage: Warum lohnt es sich heute zuzuhören?
Feedback gilt ja als etwas sehr Wichtiges und alle haben das Gefühl, Feedback machen sie immer. Aber Feedback ist in Wirklichkeit schwierig und ein bisschen gefährlich. Und bei uns kann man heute lernen, wie man Feedback so gestaltet für Führungskräfte, dass es was Produktives bringt, dass die Gefahren klein sind und dass hinterher die Menschen froher sind als vorher.
Das ist das Ziel auf jeden Fall, ja. Und dass sie im besten Fall auch was mitnehmen und gelernt haben, ja.
Ich glaube, Feedback wird ja viel in Verbindung gebracht, auch mit Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Mhm. Und das ist irgendwie ja auch was Kränkendes für uns Menschen. Die anderen können immer was an uns sehen, was wir selber an uns nicht sehen können. Mhm. Der berühmte blinde Fleck, den jeder hat. Du und ich. Und dass beim Feedback die Chance besteht, dass mir jemand freundlich etwas über meinen blinden Fleck sagt, ohne mich dafür abzukanzeln oder zu verurteilen, ich dann was Neues über mich weiß und ich das nutzen kann, damit ich mich noch anders oder variationsreicher im Führungsalltag verhalten kann.
Und das bringt uns ja auch dazu, warum es so wichtig ist, für Führungskräfte Feedback zu erhalten. Weil je höher ich natürlich in der Hierarchie bin, desto weniger direkte Rückmeldungen über mein Verhalten erhalte ich. Weil es schwierig ist, dem eigenen Vorgesetzten etwas zu sagen, was er nicht so gut macht oder was einen gestört hat. Das ist einfach in der Hierarchie schwieriger. Und deshalb läuft man Gefahr, dass man weiterhin davon überzeugt ist, alles richtig zu machen, aber die Ebene drunter ganz genau weiß, was schwierig an einem ist, darüber auch lästert, offen spricht und man selbst es einfach nicht mehr mitkriegt. Und das ist was, was schade ist und was natürlich auch eine gute, produktive Zusammenarbeit behindern kann.
Ich glaube, da spielt eine Rolle, dass Mitarbeitende gegenüber ihren Führungskräften häufig eine Art Elternübertragung haben. Mhm. Das haben wir in anderen Podcasts besprochen. Und dass man nicht möchte, dass der eigene Vater oder die eigene Mutter von einem enttäuscht ist, böse auf einen ist oder weniger Zuwendung gibt. Also auf einer unbewussten Ebene geht es um die Anforderung, einem Elternteil etwas möglicherweise Korrigierendes zu sagen. Mhm. Das ist schwierig. Mir ist gerade eingefallen, als ich dir zugehört habe, als du von Lästern und Gerüchten erzählt hast. Man kann, glaube ich, grob sagen, je mehr jemand Spitznamen hat, die er nicht kennt, und je mehr es feste Geschichten gibt, die kursieren, desto weniger gibt es direktes Feedback.
Ja.
Oder andersrum natürlich, weil es wenig Feedback gibt, sucht sich der Ärger, die Irritation, ein anderes Ventil und das ist an der Seite drumherum schwätzen.
Und ich glaube auch dafür, genau für diese Sorgen, die du gerade beschrieben hast, also kann ich das meinem Gegenüber zumuten? Was passiert eigentlich, wenn ich das sage? Bin ich dann nicht mehr so beliebt, geliebt? Ist es wichtig, Führungsfeedback nicht nur zwischen Tür und Angel zu machen, im Sinne von, ja, jetzt sag mir mal, stört dich eigentlich irgendwas an mir? Sondern eben wirklich einen strukturierten Prozess zu haben. Also wenn wir von Führungsfeedback sprechen, meinen wir ja ein bestimmtes Vorgehen, ein bestimmtes Format, das im besten Fall sogar extern moderiert ist.
Und damit kommen wir ja auch zur zweiten wichtigen Frage von unserem Podcast. wie läuft denn wirksames Führungsfeedback ab? Mhm. Und grob gesprochen kann man es in drei Stationen aufteilen. Es gibt eine Vorbereitung der Führungskraft, da sprechen wir gleich nochmal ausführlich darüber. Es gibt ein Gruppensetting Führungskraft mit seinem oder ihrem Team. Und es gibt eine Nachbesprechung oder aber ein Follow-up, wo man überlegt, ist da was Gutes rausgekommen? Mhm. Jetzt fangen wir mal an mit dem ersten Teil, mit der Vorbereitung der Führungskraft. Die Führungskraft fürchtet sich auch vor dem Moment, ja, wo sie Feedback erhält. Werden mir die Leute noch folgen? Bin ich dann noch anerkannt? Kriege ich etwas Unangenehmes gesagt im Bereich meines blinden Flecks, was mich ärgert oder trifft? Und da haben wir ja etwas entwickelt, wo wir die Führungskraft dran arbeiten lassen, wie sie sich selbst sieht. Und da fragen wir, was findest du eigentlich, kannst du gut? Mhm. Wo sind deine Stärken? Und wo solltest du zulegen und musst noch was lernen?
Ja, das ist das eine, was fürs Vorgespräch wichtig ist, dass man der Führungskraft wirklich hilft, in einen Selbstreflexionsprozess zu kommen. Und das andere ist, die Struktur und den Ablauf vorzubesprechen. Wie wird das Ganze, also was wird passieren bei diesem Termin? Weil natürlich das auch eine Form von Strukturcontainment, von Halt geben ist, wenn ich weiß, ah, so läuft es ab, das muss ich einbringen, das bringen die anderen ein, dass ich mit mehr Ruhe und besser in diesen Tag einfach auch gehen kann. Und das ist auch ein wichtiger Schritt bis hin zu, wie lade ich die Mitarbeitenden ein, wie bereite ich die auch auf das Gespräch vor, was müssen die im Vorfeld wissen. Und dadurch geht man schon mal etwas ruhiger in das Setting. Und das Setting an sich, da ist es uns ja wichtig, wirklich mit der gesamten Gruppe der direkt Geführten zu arbeiten und der Führungskraft und dort in zwei Schritten. Und erstmal wird an dem Positiven, an den Stärken gearbeitet. Die Führungskraft kann von sich sagen, was denke ich eben, mache ich gut, wo glaube ich, da, ja, da liegt wirklich meine Stärke, die in meiner Führungsarbeit, aber auch vielleicht in meiner Unternehmensgestaltung. Und die Mitarbeitenden dürfen auch in kleinen Gruppen sammeln, wo sehen sie die Stärken der Führungskraft. Das ist einerseits wichtig, dass niemand sich einzeln exponieren muss. Und andererseits, um auch mein eigenes Bild über die Führungskraft so ein bisschen abzugleichen, seht ihr das auch so? Und dann als Gruppe ein Ergebnis zu präsentieren. Und das übt man eben erstmal an den Stärken. Und im zweiten Schritt wendet man sich dann da den Entwicklungspotenzialen, den Schwächen, wie auch immer man es nennen möchte, zu. Und auch da sagt die Führungskraft wieder über sich selbst, wo sieht sie da, hat sie Luft nach oben, wo denkt sie, da kann sie Dinge noch besser machen. Und dann kriegt sie Rückmeldung von wiederum kleinen Gruppen der Mitarbeitenden, die das vorbereitet haben. Und das ist immer ein spannender Moment, weil wenn die Führungskraft präsentiert, wo sie selbst ihre Entwicklungsfelder sieht, können die Mitarbeiter gut abgleichen, okay, ist das, was wir gleich zurückmelden, weiß derjenige das eigentlich schon über sich oder ist es wirklich was, was ihn an einem blinden Fleck trifft, was er wirklich nicht denken konnte und was er nicht aufgeschrieben hat?
Also könnten wir sagen, die Art, wie wir das strukturierte Führungsfeedback aufbauen, orientiert sich an dem psychologischen Modell Vorsicht, wenn du in Richtung blinden Fleck zurückmeldest, mhm, und gibt die Möglichkeit, das vorzubereiten. Ich würde gerne nochmal wie in einem Ablauf sagen, wie das eigentlich läuft. Es gibt eine gemeinsame Begrüßungssequenz mit Führungskraft und Moderatorin. Mhm. Dann geht die Führungskraft raus und es gibt kleine Arbeitsgruppen, 3 oder 4, wo genau das passiert, was du sagst, was sind die Stärken, was sind die Schwächen unserer Führungskraft. Dann kommt die Führungskraft wieder rein und dann beginnt, was du schon beschrieben hast, die Führungskraft sagt, ich glaube, ich bin ganz gut da drin, einen strukturierten Ablaufplan für die Zukunft zu machen. Mhm. Und ich glaube, ich kann nicht so gut umgehen damit, wenn jemand eine Aufgabe nicht geschafft hat. Und erst wenn das durch ist, dann dürfen ja die anderen die Stärken und dann die Schwächen sagen. Und dann finde ich, sind zwei Sachen spannend. Das eine ist spannend, wie moderieren wir und wie werden hinterher auch Verabredungen getroffen. Mhm. Also beim Moderieren, finde ich, machen wir oft Perspektivübernahme. Manchmal werden Dinge in einer etwas ungeschickten Weise vorgebracht. Mhm. Also ein Beispiel, ein Mitarbeiter, der hat mal gesagt, also montags bist du immer völlig chaotisch. Da weiß man überhaupt nicht, was mit dir ist. Wie ein Nervenbündel. Das ist ein Moment, wo wir, damit das Feedback gut bleibt, natürlich eingreifen und sagen, also wenn ich jetzt die Führungskraft wäre, würde ich mich etwas angegriffen fühlen, weil erstens wird es sehr allgemein gesagt, jeden Montag oder an welchem Montag. Und zweitens ist Nervenbündel auch etwas Abwertendes. Woran hast du es wann festgemacht, dass Alfons nicht so gut drauf war?
Ja, und das ist ja was, wo wir einfach auch helfen in der Moderation, bestimmte Feedback-Regeln einzuhalten. Weil das, was du ja sagst und was du kommentiert hast in der Situation, ist ja eben, Generalisierungen sollten vermieden werden. Also immer bist du so. Auch abwertende Wörter sollten vermieden werden, Nervenbündel. Sondern es sollte eher ein Verhalten beschrieben werden, das das Gegenüber wirklich verändern kann. Wo man ihm wirklich rückmeldet, du, wenn du das Büro betrittst, letzten Montag, als du reinkamst, hatte ich das Gefühl, du hast mich nicht begrüßt, sondern bist streng an mir vorbeimarschiert. Und es gab keinen Moment, so kurz Hallo zu sagen, weil ich das Gefühl hatte, du warst schon einen Schritt weiter. Und dann, als wir uns in der Besprechung danach begegnet sind und ich ein bestimmtes Thema angesprochen hast, hast du es sofort, so kam es mir vor, abgebügelt und gesagt, da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen. So. Und das wäre dann eine sehr präzise Beschreibung des Verhaltens, woran ich festmache, mein Chef ist gestresst oder er ist ein Nervenbündel. Und damit kann der natürlich sehr viel mehr anfangen oder die und sich überlegen, okay, da kann ich an meinem Verhalten wirklich was verändern. Und das ist ja wichtig, dass es was ist, was man verändern und angehen kann.
Ein kleines, konkretes Feedback ist ein riesiges Stück Gold im Verhältnis zu einem allgemeinen, unspezifischen Lob.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, weil das auch hilft, dass nach den Rückmeldungen auch konkrete Vereinbarungen getroffen werden können, wo man sich überlegt, ja, wenn der Montag vielleicht manchmal unstrukturiert läuft, was möchte sich die Führungskraft vornehmen und was möchten sich die Mitarbeitenden vornehmen? Also man könnte sagen, die Führungskraft versucht, eine Agenda zu erstellen, die Mitarbeiter dürfen die mit befüllen und die Mitarbeitenden sind aber auch aufgerufen zu sagen, oh, ich glaube, wir springen jetzt im Thema, jetzt gehen wir lieber wieder zurück in unsere Agenda.
Und ich finde, was für die Moderation auch wichtig ist, während dieses Feedbacks, ist dieses künstliche Verlangsamen. Und das hast du ja auch schon ein Stück weit beschrieben. Erst stellt die Führungskraft vor, dann stellen die Mitarbeitenden vor. Und die Führungskraft hört nur zu, sie darf noch keine Nachfragen stellen. Sie hört einfach sozusagen, nimmt alles auf, macht sich Notizen. Und es kommt also nicht zu so einem direkten Ping-Pong-Spiel. Hä, wie meinst du das? Was war da genau die Situation? Sondern es wird verlangsamt. Und dann fragen wir die Führungskraft häufig, erstmal, was hat dich gefreut? Und das ist häufig auch ein schöner Moment, weil die Führungskraft dann sowas sagen kann, erstens, ich freue mich, dass ihr die gleichen Stärken seht, die ich auch bei mir sehe. Das ist schon sowas, ein bestätigender Moment, der schön ist. Oder sie kann sagen, ich freue mich, dass ihr jetzt nichts gesagt habt, was ich so gar nicht wusste, sondern Dinge, die ich schon irgendwie ahne oder über mich weiß. Oder mich freut es, dass ihr da so offen wart und mir das zugemutet hat. Was ja auch wichtig für die Mitarbeitenden ist, nochmal als Zeichen für, es ist okay, dass wir es zugemutet haben. Und dann eben die Frage, welche Fragen habe ich noch? Wo würde ich gerne einfach was genauer wissen? Und das ist der Moment, den du vorhin geschildert hast, wo wir auch helfen zu sagen, bei dem würde ich mich freuen, noch ein Beispiel, also an deiner Stelle freuen, noch ein Beispiel zu hören. Oder da bräuchte ich es noch etwas genauer, um dann eben wirklich was Konkretes ableiten zu können.
Wir haben ja mal in einem Podcast über die Balint-Gruppe gesprochen.
Mhm. Ja.
Und die Balint-Gruppe zeichnet sich ja dadurch aus, dass die Falleinbringerin lange zuhört bei den Gedanken der anderen. Und das ist ein unterschätzter, starker Aspekt, Menschen auch zum Denken und zum Verändern zu bringen. Und eigentlich haben wir viele Elemente von hör mal in Ruhe zu. Und dazu kann auch gehören, also bei nervösen Führungskräften setze ich mich gerne direkt neben sie und lege auch mal die Hand auf den Arm, wenn sie gleich losreden wollen, weil sie dann wissen, nicht reden.
Mhm. Ja.
Uns hat ja in der Vorbereitung noch interessiert, wie geht man um mit besonders empfindlichen Führungskräften?
Mhm.
Und uns hat auch interessiert, was kommt denn eigentlich raus? Aber ich würde gern noch mal auf die besonders empfindlichen Führungskräfte eingehen. Und das sind also Menschen, die, wenn sie eine kritische Rückmeldung kriegen, dazu neigen, das selber zu generalisieren und dann sich gleich zu wehren. Das hast du nicht gut gemacht. Also du denkst, ich kann gar nichts und dabei eher auch aufbrausend werden. Und neben dem, was du vorhin auch gesagt hast, ganz in Ruhe und auch authentisch erstmal beschreiben, was jemand gut macht. Das ist die Basis, weil das stärkt das Selbstbewusstsein. Sich dann auf vielleicht einen Punkt zu konzentrieren, bei dem man eine Veränderung möchte und bei dem man glaubt, dass der oder die das gut nehmen kann.
Mhm.
Und dann kommen unsere Kunden und sagen, ja, aber ein Veränderungspunkt, ja, was bringt denn das? Damit hat sich fast nichts getan. Es gibt so eine Kette von Zusammenarbeit. Mhm. Und wir sagen ja dann immer, es geht darum, eher schrittweise eine Offenheit zu erzeugen und schrittweise die Möglichkeit des Besprechbaren zu erweitern. Gutes Feedback erweitert das Besprechbare. Ja, vielleicht hast du dazu einen Gedanken.
Ja, ich finde es wichtig, sich bewusst zu machen, dass es eine Zumutung ist, etwas Kritisches zu sagen. Und wir alle tun uns schwer, wenn wir kritisiert werden. Und wir wollen alle lieber hören, was wir gut machen. Und wie du es beschreibst, wenn Menschen sehr empfindlich sind, dann kann es eben dazu führen, dass sie entweder direkt in den Gegenangriff gehen, wenn es zu viel ist, oder eben relativieren, ja, hab dich doch nicht so, das gehört doch dazu, damit müssen die doch leben, oder sich eben zurückziehen. Dafür einerseits das Setting zu haben und eben aber auch den Grad gut zu treffen, wie viel ist genug, ist nicht so leicht. Und gleichzeitig habe ich die Erfahrung gemacht, dass Mitarbeitenden das sehr gut einschätzen können. So wie viel mute ich zu und häufig eben, wenn sie dann selbst hören, was die Führungskraft sagt, wo ihre Schwächen sind, das nochmal anpassen. Also da wird in den Kleingruppen ganz anders diskutiert als das, was zurückgemeldet wird. Also das wird häufig gut angepasst. Und das ist sozusagen etwas, was Schutz bietet oder das Zumutbare ermöglicht. Und das andere ist, dass wir ja natürlich, und das ist ja der dritte Schritt, den du genannt hast, Nachgespräche mit der Führungskraft haben, wo wir wirklich nochmal darüber reden, wie war es denn jetzt für dich? Wo war es vielleicht auch zu viel? Und einfach bei dieser Verarbeitung der kritischen Rückmeldungen helfen. Weil natürlich das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Führungskraft danach rausgeht und im nächsten 1:1 Schurfix zu dem anderen sagt, so, also das fand ich eine Unverschämtheit, dass du mir das gesagt hast, vor allen anderen beim Führungsfeedback. Das wäre natürlich etwas, was das Vertrauen, das im besten Fall entstanden ist, oder die Offenheit, die entstanden ist, sofort wieder zerstören würde. Und ich glaube, dafür ist das Nachgespräch wichtig, um nochmal einen Verarbeitungsschritt zu haben, um das dann gut für sich zu nehmen, um auch zu sagen, ja, das sehen die so, aber an der Stelle werde ich mich wahrscheinlich nicht ändern, da müssen die dann damit leben. An der Stelle fand ich das eine wertvolle Rückmeldung, da möchte ich einen Schritt in eine Weiterentwicklung gehen, um diese Verarbeitung zu ermöglichen, damit die Führungskraft dann auch gut damit umgehen kann.
Ich finde sehr wichtig, nochmal zu betonen, wie wahnsinnig wirksam positives Feedback ist. Mhm. Wir sind jetzt auf das Negative gegangen, ja, weil das alle fürchten. Aber wenn du bei jemandem genau beschreiben kannst, warum sie oder er das gut gemacht hat, dann kriegt er dafür ein besseres Bewusstsein und macht es noch besser. Mhm. Ich fand das so hilfreich, wie du als unser Oberchef kamst, erklärt hast, warum ich es nicht anders machen konnte, dass ich dachte, wow, du stehst wie ein Schild vor mir. Wenn du sowas einem Führungskraft sagst, dann denkt er, ah, meine Schildfunktion wird gelobt, das werde ich weiter ausbilden. Ja. Also das darf man nicht unterschätzen. Und Feedback hilft wahnsinnig auch bei Selbstreflexion und Innovation, weil wenn man kleine Sachen rückmelden kann, du, ich glaube, das ist jetzt nicht so funktional, und darüber der andere auch nachdenken kann, dann kann man etwas, was im Team als Muster oder als Kultur sich etabliert, leichter ändern und anpassen.
Ja, da sind wir schon fast bei den Auswirkungen, die Führungsfeedback im besten Fall hat. Und da würde ich vielleicht auch gerne noch mal ein Beispiel erzählen, was noch mal unterstreicht, wie wichtig es ist, Rückmeldungen zu geben, obwohl sich das Verhalten vielleicht nicht sofort verändert, aber es besprechbarer wird, ein bestimmtes Muster. Und ich hatte ein Führungsfeedback mit einer Führungskraft, die war schon länger Bereichsleiterin und hat einen bestimmten Führungsstil gehabt. Du hast es so schön gesagt, Management bei Sturzflug oder so. Das heißt, sie ist durch die Organisation gegangen, hat mit irgendjemandem geredet aus dem Bereich, hat dann einen Informationsfetzen aufgenommen über irgendwas, was nicht gut läuft, und ist dann wie so ein Adler, hat sie sich da drauf gestürzt und gesagt, das müssen wir jetzt verändern, zu ihren Abteilungsleitern, die dann versucht haben, dagegen zu lenken, zu relativieren, zu sagen, das war eine Stimme, hast du da richtig gemacht, aber eigentlich keine Chance hatten, dagegen anzukommen. Und im Führungsfeedback haben die das ihr zurückgemeldet. Und das war für sie wirklich ein wichtiger Moment, weil irgendwie wusste sie es schon, aber sie konnte es nicht so benennen. Und die haben das so ganz vorsichtig, haben sie gesagt, so manchmal wertest du Einzelmeinungen höher als unsere Expertise und wir würden uns wünschen, dass du dann nochmal Rücksprache hältst und Argumente austauschst. Und das hat dann dazu geführt im Nachgang, dass diese Führungskraft, wenn jetzt ihr sowas auffällt und sie wieder so ein Seitengespräch hat, dann auch ganz nett in den Bereichsbesprechungen sagt so, ich glaube, ich habe mich da wieder auf was gestürzt. Sagt mal, findet ihr das gut oder nicht? Oder kann ich mal eine Einschätzung haben? Also die Anfälligkeit für, da ist ein Problem, da muss ich hin, ist nicht weggegangen. Aber es wird eben besprechbarer zu sagen, so eine Korrekturschleife zu machen. Und auch für die anderen zu sagen, so, ich glaube, da stürzt du dich wieder auf was. Lass mal nochmal in Ruhe drüber sprechen. Und das finde ich wirklich was nicht zu unterschätzen ist, dass sich das Verhalten vielleicht nicht von heute auf morgen ändert, aber man es leichter ansprechen, kommentieren und korrigieren kann.
Ja, und die Bereichsleiterin hat eine Ahnung davon bekommen, was sie tut und kann wie so eine Selbstkontrollschleife laufen lassen und das dann mit den anderen besprechen. Mhm. Vielleicht ist das ein schönes Beispiel zum Abschluss und wir überlegen noch zusammen, was denn die Takeaways für heute sind. Mhm.
Also ich finde wirklich, Führungsfeedback ist essentiell, dass es regelmäßig und strukturiert durchgeführt wird, weil man als Führungskraft wenig Feedback sonst bekommt, weil man Gefahr läuft, in so seinem eigenen Weltbild hängen zu bleiben und weil, wenn der Prozess gut ist, Dinge besprechbarer werden und sich wirklich Vertrauen aufbaut.
Zweitens kann man sagen, dass Führungsfeedback dann gut wirkt, wenn es methodisch und strukturiert durchgeführt wird, mit den Schritten Selbstreflexion der Führungskraft, Gruppenarbeit in kleinen Gruppen, genaue Rückmeldung und Schlussfolgerung, was daraus folgt. Und schließlich, was besonders wirkt, ist, Es wird mehr besprechbar als vorher. Die Erweiterung des Besprechbaren und eine schnellere Metakommunikation, wie läuft's denn hier miteinander, wodurch das ständige Lernen gefördert wird. Carla, zum Schluss frage ich dich, ob du ein Bild für unsere Zuhörenden hast, wo sich für dich diese Feedback-Arbeit vielleicht darstellt.
Also mein Bild ist von so einem gemütlichen Wohnzimmer, wo vielleicht eine Stehlampe leuchtet. Und durch das Feedback gehen immer mehr so indirekte Lichter in anderen Ecken an. Und man sieht plötzlich mehr vom Raum und es wird auch ein Stück weit gemütlicher. Und ich kann sozusagen mehr sehen, als es vorher der Fall war.
Ein wunderbares Bild. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie immer freuen wir uns über eure Feedbacks und Anregungen und werden bald mehr von uns erzählen.
Bis dann.